Weil inhaltlich einfach mal ganz, ganz anders, mit einem ganz anderen Schwerpunkt heute.
Different perspective.
Ja, es ging nicht um einen Läufer und seine Erlebnisse.
Nö.
Aber trotzdem ums Laufen.
Auch.
Unter anderem.
Und um einen Sportler, der voll für seinen Sport brennt, seit vielen, vielen, vielen Jahren, Klammer auf, 30 Jahre ist er am Start. Mhm. Was für ein Sport, müsst ihr selber hören.
Genau, hört's rein. Das ist der Sport, den wir alle höchstwahrscheinlich während der Schulzeit
geliebt
nicht
haben.
Mochten. Malte, lüg nicht. Wobei ich mir nicht richtig gut vorstellen kann,
ich glaube auch,
wie du diese Sportart durchführst.
Steht mir.
Steht dir ausgezeichnet. Also wenn ihr wissen wollt, worüber wir gerade reden, hört euch die nächste 73 Minuten ungefähr an.
Yes.
Genießt es, macht euren Long Run und überlegt euch hinterher, ob ihr das ein oder andere vielleicht nochmal anpassen oder adaptieren könnt. Oder ob ihr unseren Gast persönlich besuchen möchtet.
In diesem Sinne fängt die Perspektivwechsel Antriebskraft 23 genau jetzt an. Bam, bam, ab geht die Luzi. Viel Spaß.
Antriebskraft. Der Podcast von und für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden im Laufsport. Wir sprechen über Beweggründe zu laufen, regelmäßig zu trainieren und warum man sich immer wieder in Wettkämpfen quält. Was gibt es für neue Trends im Laufsport? Wer rockt gerade die Wettkämpfe? All diese Fragen beantworten wir in diesem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Antriebskraft Folge 23, heute mit einem ganz besonderen Gast. Heute kein Läufer, aber ein Mann, der die Läufer und Läuferinnen versteht.
Yes.
Lieber Sven, magst du dich bitte selber vorstellen? Ich habe es versucht, deinen Namen auszusprechen. Es ist mir nicht möglich. Ich übergebe nach links.
So schwer ist das gar nicht. Hau raus, Sven.
Ja, das höre ich tatsächlich öfter.
Also?
Mein Name ist Sven van IJsselmuiden, aber für...
Nee, sprich bitte auf Holländisch aus.
Van IJsselmuiden.
Ja,
das wird noch komplizierter und ich bin für alle der Sven. Das ist ziemlich einfach.
Genau.
Ja, mein Vater kommt aus Holland. Ich bin in Deutschland geboren, in Tübingen, aber eben mit holländischem Namen. Genau.
Ist auch voll schön.
Gewisser Stark. Wiedererkennungswert auch.
Yep. Ja,
keiner kann ihn aussprechen, aber jeder weiß, dass er irgendwie schon mal bei mir war, wenn er den Namen hat.
Also wir waren definitiv beide schon. Bei
schon
dir.
Ein paar Mal. Ja,
nicht
ja,
nur
ja.
Einmal.
Yes.
Nicht zusammen, aber nacheinander.
Gruppentherapie. Osteopathische Gruppentherapie.
Genau, jetzt hast du es verraten.
Ach,
wir haben heute hier einen Osteopathen zu Gast, genau, der uns mal ein bisschen mitnimmt auf die wilde Reise von ihm selbst, ne, von der Jugend, deinem eigenen Leistungssport und dann der Weg bis zur Osteopathie, bis zum Osteopathen, bis zum Mann unseres Vertrauens.
Wollte ich gerade sagen, und bis zu dem Punkt, wo du hier vor dem Mikrofon sitzt.
Genau, da ist schon einiges passiert.
Yes. Schön, dass du da bist, Sven.
Ja, danke. Danke, dass ich da sein darf.
Fangen wir einfach mal an. Erzähl doch mal ganz kurz, weil du bist selber auch Sportler. Also das ist jetzt nicht so, dass du keine Ahnung von Sport und von Leistungssport hast. Erzähl doch mal, was du für einen Leistungssport gemacht hast oder immer noch machst,
immer
tatsächlich
noch
aktiv. Ne?
Morgen geht's doch auch los.
Ja.
Morgen zählt's. Ja, ich bin seit meinem 6. Lebensjahr, also jetzt mittlerweile fast 30 Jahre, bin ich Kunstturner.
Wahnsinn.
Ja, und zwar begeisterter Kunstturner. Ich liebe diesen Sport, der gibt mir sehr, sehr viel. Ja, mit Laufen habe ich tatsächlich, muss ich sagen, nicht so viel am Hut. Also mein Sprunganlauf war 22,30 Meter, aber mehr schaffe ich dann halt auch nicht.
Das hört sich weit an.
Ja.
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 Und ich wurde tatsächlich sogar immer ausgelacht für meinen Anlaufstil, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich war tatsächlich, wie bin ich zu dem Sport gekommen? Ich war ein tatsächlich sehr hyperaktives Kind. Shoutout zu meinen Eltern und Respekt dafür. Und tatsächlich war Kunstturnen eigentlich so das allerbeste Ventil dafür.
Mhm.
Tatsächlich war mein Vater bereits schon Kunstturner in Holland, auch Benelux-Meister gewesen und alles Mögliche. Und ich wurde nicht in diesen Sport reingezwungen oder sowas, kam irgendwie von selber, vielleicht ist da irgendwas Genetisches dabei, keine Ahnung.
Stimmt.
Auf jeden Fall habe ich sehr viel Spaß daran gehabt und mache es tatsächlich auch immer noch. So langsam bin ich auch in die Jahre gekommen, aber solange mein Körper das noch mitmacht und solange mir das auch wirklich Spaß bereitet, mache ich das auch weiterhin noch.
Wie sieht so ein Programm aus, was man beim Kunstturnen durchläuft? Also gibt es da verschiedene Geräte? Ich versuche mich gerade an meine Schulzeit zu erinnern. Ich bin ganz ehrlich. Ist das so Barren noch. Und so das? Nee.
Ja. Und, ja, das seid ihr schon richtig. Also grundsätzlich, wenn man an Kunstturnen denkt, denkt einfach an das, was ihr am meisten in der Schule gehasst habt. Das dürfte ungefähr der Sport sein, den ich dann mache.
Nee, Bändertanz fand ich auch noch ganz schrecklich.
Oh ja, das ist auch nicht so meins.
Das kommt nach Kunstturnen.
Ja. Irgendwie sowas war noch schlimmer. Und Seilchenspringen hatten wir mit Parcours.
Nee, grundsätzlich, ich sage den Leuten auch immer, tatsächlich so die ersten 10 Jahre des Kunstturns sind ein Pain. Ne? Okay. Das ist ein wahnsinnig trainingsintensiver Sport, der so die ersten 10 Jahre wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so viel Spaß macht oder zumindest mal nachvollziehbar gar nicht so viel Spaß.
Wow.
Wenn man dann aber irgendwann so auf das Leistungsniveau kommt, wo es dann darum geht, Saltos mit Schrauben und Doppelsalto und alles Mögliche und irgendwelche Flugphasen und man kriegt richtige Fluggefühle, ah, da geht's bei mir ab. Und, aber es dauert halt eine Weile, da hinzukommen. Und vom Schulsport, eine Rolle vorwärts, eine Rolle rückwärts, das macht mir jetzt tatsächlich auch nicht so viel Spaß. Ja? Aber wenn es dann wirklich mal geht, die einzelnen Elemente einfach zu turnen, sich da auch mal selber auf einem Video zu sehen, auch das nachzuspüren, durch die Gegend zu schleudern, also ich finde das total geil. Krass. Und das gibt mir viel und deswegen mache ich es auch nach wie vor. Mein Körper macht es noch mit und warum soll ich es aufhören?
Also es ist ja auch unheimlich ästhetisch, ne? Also das zum Anschauen. Mhm.
So sollte es sein, ja.
Und das ist ja der Unterschied auch zum Laufen.
Schulsport meistens nicht.
Wenn der Sven das macht, ja.
Genau, weil ich finde bei Läufern, da gibt es ja auch die, denen man so nachschaut und so denkt, oh mein Gott, wie schön sieht das denn aus, wenn die laufen? Also auch so richtig diese
Oder
Ästhetik
im Lauf-ABC.
Da. Ja, wir reden über das nächste Thema. Nee, und dann gibt es halt einfach auch die Läufer, die einfach des Laufens willens laufen. Ne, das ist schön, das ist gut, das tut ihnen gut, aber es ist jetzt nicht so dieser Hingucker. Und ich glaube, ne, wenn man im Kunstturnen ist, da ist man automatisch ein Hingucker, wenn man dann diese 10 Jahre wahrscheinlich überstanden hat. Weil anders als ein Hingucker kann man gar nicht da hinkommen.
Ja. Würde ich schon auch sagen. Man ist immer irgendwie ein Highlight, wenn man, keine Ahnung, wenn man, das wird immer als angeben, abgetan oder sowas, wenn man dann im Freibad rumturnt oder geht auf die Sprungtürme, macht irgendwelche Schrauben und Zeug. Ja,
das also kannst du ja dann auch.
Da stand immer gleich im Publikum, klar.
Ja. Krass. Was ich mich gerade frage ist, das muss ja schon so ein bisschen schwieriger gewesen sein in der Jugend, oder? Oder wird man da belächelt für, wenn man so sagt, ich gehe zum Turnen, ist ja jetzt nicht so der coolste Sport, oder?
Ich glaube, das liegt tatsächlich so ein Stückchen weit, so habe ich die Erfahrung gemacht, am Leistungsniveau. Mhm. Ja? Wenn man sieht, okay, das sieht ja richtig geil aus, was er da macht. Mhm. Und das ist nicht so ein Gehampel mit, ich mache ein Rad mit krummen Beinen oder sonst irgendeinen Scheiß. dann hat es eigentlich in meinen Augen eine recht hohe Akzeptanz.
Ja, cool.
Man muss es aber halt in meinen Augen einfach ernsthaft betreiben. Und dann hat es da, ich denke eigentlich, jeder Sport hat eine gewisse Grundakzeptanz, wenn man sagt, ey, da stehe ich voll dahinter und ich habe immer meinen besten Kumpel, mit dem ich überall war, der war eben auch Turner und da waren wir immer zusammen unterwegs und
The Wolfspack.
Also, ja, schon mal so beeindruckend unterwegs sein.
Ja.
Also gerade im Freibad, wie ihr sagt, stelle ich mir gerade vor, ich liege da so auf meiner Decke und auf einmal steigen dann da zwei junge Männer aufs 10-Meter-Brett hoch und
erstmal so eine Schraube
kommen dann mit Schrauben und Pirouetten und einem eleganten Köpfer im Wasser auf.
Ja. Ich würde Arschbombe machen.
Ich bin am liebsten vom Einser gesprungen, ist immer
am schönsten.
Am realitätsnächsten vom Kunstturm.
Ja, das stimmt.
Aber was mir gerade in den Kopf kommt, auch so das, was du gerade aufgemacht hast, so diese Perspektive, du musst erstmal 10 Jahre ackern, um dann auf so ein Leistungsniveau zu kommen. Also wenn man nicht irgendwie guckt, der Laufsport, ich sage immer irgendwie allen Leuten, das Geile ist, mach mal ein Jahr Ausdauersport, so dann bist du irgendwie, du kriegst ja in einem Jahr durchläufst du ja, wenn du wirklich am Ball bist, so viele Entwicklungsstufen. Mhm. Und wenn du ein Jahr lang nicht mehr konsequent trainierst auf eine Distanz, die dir liegt oder wo du Spaß dran hast, dann machst du ja die Riesenfortschritte und du bist ja schon voll im Thema. Aber du redest über 10 Jahre.
Ja.
Krass. Also das finde ich wirklich krass.
Da musst du ja von 6 bis 16, ne? Ich meine, da ist ja auch vom Alter her wahnsinnig viel, was da so mit einem losgelöst
also
vom Sport passiert.
Die Zeitspanne, die ist jetzt die ist aus der Luft gegriffen, sage ich jetzt einfach mal, aber das dauert schon eine Weile, weil einfach die Grundlage fürs Kunstturnen in diesem Fall, man braucht eine wahnsinnige Flexibilität. Ich erinnere mich da wirklich an Trainingseinheiten, da war halt einfach ist eine Stunde lang gedehnt. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern da setzt sich halt der Trainer auf dich drauf und das tut weh, wie die Sau. Und dann brauchst du noch eine gewisse... Trainer?
Okay, ich schreibe mal mit für nächsten Donnerstag.
genau, und dann liegt man da und dann wird man gedehnt. Und zwar hardcore. Und das dauert natürlich eine Weile, bis das alles gut flexibel ist. Es geht natürlich einfacher, wenn man jung ist. Mhm. Und dann braucht man Kraft. Und die Kraft hat man so als kleiner Bengel vielleicht noch nicht so. Da läuft es dann mehr über Technik. Und ja, nach und nach kommt es. Ja, genau. Vielleicht geht es auch schneller. Mag sein. Ne?
Abgedreht. Wirklich Wahnsinn.
Ich stelle mir gerade immer noch vor, wie du uns nächsten Donnerstag alle mal eine Runde zum Dehnen bringst.
Ja, ich habe es notiert.
Ich bin nicht dabei.
Ich habe es notiert.
Ja, ist gut. Eine Woche Spagattraining.
Wow. Ja, oh Gott. Nee. Was ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe, neben dem Kunstturnen wollten wir dann auch so ein bisschen über den Weg in deine andere Passion sprechen. Du bist Osteopath. Und hast es gerade schon so ein bisschen anläuten lassen, eine Inspiration war auch dein Vater, im Sport und jetzt aber auch in deinem neuen Beruf quasi, ne? Also wir haben ja natürlich immer gestalkt, wenn wir hier zu Gast haben und da haben wir rausgefunden, dass dein Vater auch Physiotherapeut ist und deine Mutter, wie war es?
Lymphdrainage.
Sie ist medizinische Bademeisterin und Masseurin und eben Dozentin für Lymphdrainage.
Genau. Wie ist dein Weg quasi dann in deine Berufung als Osteopath? Hol uns mal ab, nimm uns mal mit. Weil das ist ja die andere Seite, für die du, glaube ich, auch übelst brennst.
Ja, tatsächlich brenne ich da wahnsinnig für. bester Beruf, den es gibt in meinen Augen. Und da stehe ich voll dahinter. Ja, grundsätzlich kam es tatsächlich auch ein Stückchen weit durch den Sport. Ja, meine Eltern... vielleicht haben, also auch da wurde ich nicht reingezwungen. Ja, das kam halt irgendwie aus eigenem Antrieb. Aber tatsächlich war es ein Stückchen weit, auch ich bin nicht verletzungsfrei durch meine Karriere gekommen. Mhm. Ich hatte tatsächlich 17 Bänderrisse.
Oh Gott, da gehen wir gleich auch nochmal rein.
genau. Und ja, das hat mich dann halt irgendwann, da war natürlich auch viel jugendlicher Leichtsinn dabei, ja. Aber irgendwo hat man so ein Stückchen weit einfach auch, ja, man wollte mehr darüber wissen. Okay, warum geht es kaputt? Wie heilt es überhaupt? Warum heilt es nicht? Ja, das ist das Nächste. Ja, oder warum sollte man nicht, nachdem er direkt umgeknickt ist, irgendwie am übernächsten Tag einen Wettkampf turnen und voll drauf eiern? Ja, also das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Und irgendwie hat es mein Interesse geweckt, vor allem so für Anatomie, für Physiologie. Wie funktioniert das Ganze? Und ja, da habe ich gedacht, hey, Physiotherapie liegt da voll nahe, finde ich voll cool. Und bin dann nach Stuttgart tatsächlich auch gezogen und habe dann 3 Jahre lang eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht. Und habe da voll Gas gegeben, tatsächlich. Und hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet, auch wenn es da natürlich auch Fächer gibt, wo man jetzt nicht, wie in der Schule natürlich auch, ja, wo man dann vielleicht nicht so viel Lust drauf hat, aber vor allem gerade so diese Faszination, wie funktioniert der Körper? Ja, was kann ich gegen Verletzungen machen? Wie kann ich präventiv dagegen vorgehen? Das hat mich fasziniert und da habe ich Vollgas gegeben, tatsächlich.
War das deine einzige Vision, so was mache ich in meinem Leben beruflich? Oder hattest du noch irgendwie so Cowboy, Astronaut, Feuerwehrmann irgendwie auf der Liste steht?
Also tatsächlich so, wo es dann ernster wurde, in Richtung Berufswahl. Ja. Ich hätte auch fast Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ganz früher, das weiß ich noch von meinen Eltern, wollte ich wohl Lokomotivführer und Mathelehrer werden. Aber ich glaube, das waren so diese Kindheitsgeschichten. Ja, habe ich auch gedacht. Bei der 35-Stunden-Woche kann man nebenher vielleicht auch noch Lehrer werden. Ich weiß es nicht.
Bestimmt. Heute bestimmt. Okay.
Ich weiß es nicht. Das hat sich natürlich verpflichtigt. Ja. Ich habe dann voll dafür gebrannt. Und nachdem ich dann mit der Physiotherapie auch fertig war, da macht man einzelne Fortbildungen, zum Beispiel Lymphdrainage. Mhm. Die habe ich nicht bei meiner Mutter gemacht, mit Absicht. Ja. Und habe dann noch Trainingstherapien gemacht, habe so manuelle Therapie tatsächlich angefangen. Habe dann mehr und mehr gemerkt, dass ich zwar bestens so über das muskuloskeletale System einfach Bescheid weiß, also ja, die äußere Hülle, wenn man so will. Mhm. Ja, aber viele Dinge einfach wirklich im Verborgenen bleiben und man an vielen Dingen rummacht, die einfach weder besser werden oder auch immer wieder kommen. Da geht man drauf, nach 2 Tagen kommt das Ding wieder. Ja? Und das hat mich jedes Mal gefuchst und habe gedacht, da steckt mehr dahinter, das musst du wissen, wie geht das? Ja? Und ich hatte tatsächlich auch einen Tutor, ein damaliger Dozent von mir, mit dem habe ich dann später auch 4 Praxen mit aufgebaut. Und ja, das war so ein bisschen so ein Ziehvater, wenn man so will, mit dem ich wahnsinnig auch viel gelernt habe. Und der war bereits Osteopath. Und ja, dann wollte ich das auch werden. Ja? Und habe dann eben 5 Jahre Osteopathie studiert. Auch Vollgas gegeben. Also für mich ist immer nur Vollgas. Also das
gibt ein Gas.
Das ist, genau. Das ist tatsächlich was ich so in meinem Leben gelernt habe, dass man einfach mit Vollgas weiterkommt. Tatsächlich. Immer ein bisschen mehr Aufwand als der Durchschnitt machen.
Bremsen und dann funktioniert es.
Ja.
Jetzt mal innehalten.
Wie war das, ja?
Bremsen.
Später bremst es länger schnell, gell?
Ja, da gibt es, glaube ich, viele Sprichwörter darüber. Aber ja. Und ja, tatsächlich, da habe ich genau das gefunden, was mich erfüllt, wo ich merke, okay, da kann man rein. Klar, gibt einem so ein Studium dann entsprechend auch einfach Grundlagen. Und vieles muss man sich einfach selber erarbeiten. Ne? Das ist wahnsinnig lernintensiv. Und gerade insbesondere in der Physiologie, in der Anatomie, da kann man sich, ja, da kann man jeden Tag was lernen und immer wieder was dazulernen. Und ich habe seit 2018, habe ich dann auch so für das Thema gebrannt, dass ich gedacht habe, ja gut, dann unterrichte ich das einfach, weil ich auch gefragt wurde an meiner tatsächlich Ex-Physiotherapie-Schule, cool. Habe ich dann Physiologie unterrichtet.
Ja, du bist auch Dozent quasi da.
Bin Dozent, ja. Und habe auch da gemerkt, wow, das ist ein mehr oder weniger furztrockenes Unterrichtsfach, was mich auch in der Therapie wahnsinnig viel weitergebracht hat, weil ich mich einfach so mit der Materie dann auch beschäftigt habe und das dann entsprechend meinen Schülern auch entsprechend versuche so zu vermitteln, dass man auch diese trockene Theorie einfach in der Praxis direkt übernehmen kann, dass man Sachen sieht, dass man versteht, okay, was passiert da überhaupt? Ja? Warum hat er jetzt da Schmerzen? Mhm. Ja? Über welchen Weg läuft es? Warum funktioniert das Nervensystem da nicht? Und so weiter. Und ja, das hat mich auch sehr viel weitergebracht. Ich habe dann im Anschluss an die, also mein Weg ist ein bisschen länger, wie ihr merkt. Ich habe dann im Anschluss an die Osteopathie, weil es einfach auch gesetzlich vorgeschrieben ist, habe ich dann noch die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, okay. Ja, weil seit März 2017 ist es so, dass die Osteopathie eben nur von Heilberufen durchgeführt werden darf, also entweder von Ärzten oder eben Heilpraktikern. Und ja, da habe ich den Heilpraktiker gemacht. Das war auch anstrengend, tatsächlich.
Doch 3 Jahre, oder?
Nee, das ist tatsächlich, eine Sache, meiner Meinung nach, sollte das tatsächlich in Deutschland reguliert werden. Da sind wir ja so, ja, alleine in Europa, wo es das überhaupt gibt. Ja. Aber Regulierungen finden da so gut wie gar nicht statt. Also so wirklich lernen tut man da nichts, tatsächlich. Man darf halt alles, so ungefähr. Ja. Und das ist leider traurig. Und jeder von euch könnte morgen eine Heilpraktikerprüfung ablegen. Ja? Oh, theoretisch. Gott. Kann man machen. Ja? Man muss irgendwie 25 Jahre alt sein, ein gutes Führungszeugnis haben. That's it.
Okay. Kriterien erfüllt.
Ja. Kriterien erfüllt, keine Ausbildung und nix. Und
wow. Ja,
da sind sie dran, das zu regulieren, was auch okay ist. Vollkommen okay. Und dann habe ich tatsächlich, nachdem ich dann meinen Bildungsweg abgeschlossen habe, habe ich dann...
Also hast du wirklich nur gemacht, weil du diesen Titel dann sozusagen gebraucht hast?
Ja, definitiv. Ja, es ist einfach um die Rechtfertigung zu haben, Osteopathie durchführen zu dürfen.
Wir mögen halt Zertifikate in Deutschland, ne?
Weil ich hätte das viel eher in Kombination eben mit einem Physiotherapeuten gebracht.
Tatsächlich nicht. Also es ist grundsätzlich so, dass man durch den Heilpraktiker ist man... zur Erstdiagnostik dann einfach gehen. Man braucht keine Verordnung mehr, wo ein Arzt eine Verordnung schreibt und dann kann man erst zu mir kommen.
Ja.
Das geht dann entsprechend auch ohne. Ja, also.
Kurzer Werbeblock. Diese Folge ist supported von John Nimble. Kennst du nicht? John Nimble ist eine Laufschuhmarke aus Ludwigsburg und das Motto lautet Run Above Reason und passt perfekt zu unserem Podcast. Mit maximaler Zehenfreiheit und einem einzigartigen Schuhkonzept hat John Nimble die neuen Pro-A-Modelle rausgebracht. Diesen Schuh gibt's für die Straße und für den Trail. Und damit du die Schuhe und die Marke John Nimble besser kennenlernen kannst, nutze den Code Ausdauer10 und spare 10% bei deiner ersten Bestellung im Shop. Die Adresse lautet www.joe-nimble.de. Und jetzt geht's schon weiter mit der Folge. Da muss ich mal kurz reingrätschen, weil ich schon mal auf wie ich an so einen Scharlatan rangeraten bin. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren auch so eine Osteopathie-Aha-Erfahrung, die war mega wertvoll, weil ich durchs Laufen und Umfänge gesteigert total Adduktorenstress hatte und über einen Orthopäden das nicht in den Griff gekriegt habe, dann Physiotherapie massiert, Einlagen, bla bla bla, ist irgendwie nie weggegangen. Bin dann in Mainz an den Laufladen vom Frank, schau dort an ihn gekommen und er hat mich zum Osteopathen geschickt und hat gesagt, so, geh da mal hin. So, das ist einer aus meinem Netzwerk, der ist super so. Bin hin und er hat mich in zwei Behandlungen, einmal irgendwie Hüfte korrigiert, Fußfeldstellung, Tritratrolala, hat da rumgedoktert und das war in zwei Sitzungen. Seitdem hatte ich nie wieder irgendwie Adduktorenstress und dachte so, krass, und hatte dann dieses Rezept noch offen, bin umgezogen nach Ostfildern und habe halt einfach so Osteopath, gute Erfahrung, habe da einfach einen gewählt, bin dann dahin, habe da irgendwie alles unterschrieben, dann hat er mich irgendwie behandelt und das war was ganz anderes, was ich da kannte, das war so Hand auflegen und ein bisschen schröpfen und es hat überhaupt nichts gebracht und dann kam die Rechnung auch irgendwie wirklich so teuer, dass ich gesagt habe, so, hä, okay, habe es an meiner Krankenkasse eingereicht, dann kam so ein Briefzug, ja, den kennen wir gar nicht, kann der mal dieses Formular ausfüllen, dann bin ich damit zu dem Osteopathen, hab gesagt, hallo, kannst du das Formular mal ausfüllen? Ja, nee, bringt ja nichts. Ich bin ja gar nicht anerkannt. Also ich bin ja bei den Krankenkassen gar nicht anerkannt. Nicht so, was? Sowas gibt's? Ja. Habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt. Ja. Ja. Und dann mal so ein bisschen recherchiert und dann verstanden, es ist ja gar kein geschützter Beruf quasi Osteopath, oder?
Also in
ja.
Deutschland nicht.
In Deutschland nicht.
Nee. Nee.
Weil in Frankreich also. Zum Beispiel sehr, ne?
Und in Amerika vor allem, glaube ich, ne?
Ja, also. Da gibt's wirklich himmelweite Unterschiede. Ja. Vielleicht schon mal zu Beginn. Das Traurige ist halt, wenn man zum Beispiel einen Heilpraktiker hat, ja, nehmen wir an, du würdest morgen einen Heilpraktiker machen, so, dann darfst du quasi das Gleiche abrechnen, wie ich das tue.
Oh wow.
Nach drei Jahren Ausbildung, nach fünf Jahren Studium und so weiter und so fort. Du darfst genau das Gleiche abrechnen wie ich. So, können du schon natürlich nichts davon. Gehe ich davon aus zumindest. Weiß nicht, ob du so ein Wunderheiler bist. Oder. Genau, ja gut. Kann man auch Sachen abrechnen vielleicht. Ja. Ja, und das ist halt einfach traurig. Krass. Ja. Und da steht man natürlich dann als Patient oder als Betroffener, wo wirklich, man konsultiert ja auch einfach den Osteopathen nur, wenn man wirklich auch wirklich ernsthafte Beschwerden hat, die einfach nicht weggehen. Oder, ja. Und da erhofft man natürlich Hilfe und ja, und dann gerät man manchmal einfach an Leute, die wirklich kaum eine Qualifikation aufweisen. Mhm. Und ja, und tatsächlich auch innerhalb der Osteopathie. Ja, gibt es Hü und Hot, logischerweise, ja. Das geht und fällt einfach damit, wie viel man sich damit beschäftigt hat. Man kommt schon durch so ein Studium durch Ausbildung etc. Wenn man das aber auch wirklich richtig machen will, ist das halt Faktor 20 an Aufwand. Ja. Ja? Und den Weg gehen halt wenige. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sich vor sowas schützen?
Das wäre jetzt so eine Frage, ne? Wie findet man einen guten Osteopathen und gute Osteopathin?
In Vietnam? In der Halong Bay.
Okay.
Das war tatsächlich 2010 meine allererste Erfahrung mit einem Osteopathen. Ganz kurz, wir waren da auf einem Boot, auf einer Tour unterwegs in der Halong Bay. Und wir waren davor mit dem Nachtzug unterwegs gewesen und ich war komplett wegen Klimaanlage. Es war so eisig, es war also ganz schlimm. Und ich hatte mich so unterkühlt, verlegen, ich konnte meinen Hals nicht mehr bewegen. Also da ging gar nichts. Ja, und saß dann auf diesem Schiff abends im Dunkeln und die Crew meinte dann immer, ja, jetzt könnt ihr alle ins Wasser springen und so weiter. Und ich saß da und ich so, wenn ich jetzt ins Wasser springe, habe ich einen Genickbruch. Ja, also das war's dann mit mir. Und dann kam dieser Franzose auf mich zu und meinte eben, ja, je suis osteopathe, und er könnte das kurz für mich richten. Und ich so, ah, oui, oui, oui. Und dann dachte ich kurz, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Jetzt sitze ich ja auf einem Boot und da steht ein Mann hinter mir und der hat gleich meinen Hals irgendwie oder meine Schultern in der Hand. Und ich weiß nicht, der hat so tut, 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 gemacht. Ja. Ehe ich mich versah, war ich komplett wieder bewegungsfähig, nach links geschaut, nach rechts geschaut und danach bin ich ins Meer gesprungen. Ja. Ich hatte nichts mehr.
Offensichtlich an einen Könner geraten.
Ja, und ich habe diesen Mann angesagt, so, was war das denn jetzt bitte für
eine Magie? Man muss nur nach Asien reisen und genau. Franzosen treffen. Das ist überhaupt so treffen.
Ja, nee, also das war so meine allererste Erfahrung tatsächlich und ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Also jetzt nicht der Franzose, sondern die Osteopathie. Also dieses, was der da gemacht hat. Weil ich hatte mir schon vorgestellt, ich sitze jetzt wochenlang wieder irgendwo in der Behandlung und Wärme und dies und das. Ja. Und er wusste ganz genau.
Ja, oft sind die Lösungen einfach. Ja. Es müssen bloß die richtigen Griffe sein und dann zack, läuft das System wieder.
Was würdest du denn sagen, wenn man das so ein bisschen eingrenzt? Wie unterscheidet sich Osteopathie von der Physiotherapie? Und wie könnte man Osteopathie in zwei Sätzen beschreiben?
Also in zwei Sätzen ist schon mal sehr schwierig. Okay.
Wir reden also, schon seit 20 Minuten.
Genau, also grundsätzlich die Physiotherapie habe ich ja am Anfang schon mal erwähnt. Die kennt sich bestens mit Rehabilitationsmaßnahmen aus, kennt sich bestens mit dem muskuloskeletalen System aus. Und der Osteopath vielmehr, er grenzt sich vor allem dahingehend ab, dass er das Ganze einfach holistischer, also ganzheitlicher sieht. Ja, der Osteopath geht davon aus, dass es einfach Wechselwirkungen zwischen dem muskuloskeletalen System gibt, dem Nervensystem und auch dem Organsystem und dass diese Systeme sich alle gegenseitig bedingen und gegenseitig beeinflussen. Ne? Und oft sind es dann, einfach nur als Beispiel, sind es dann Rückenschmerzen, die überhaupt nicht vom Rücken kommen. Und das habe ich täglich in der Praxis. Ja? Das sind dann einfach Fehlfunktionen, die aus dem Darm kommen, ja? Die dann wirklich Rückenschmerzen machen. Ja? So ein Darm baumelt halt auch nicht da drin rum. Ja? Wenn der Spannung aufbaut, weil das Nervensystem das für notwendig hält, dann zieht der wahnsinnig an der Wirbelsäule. Das macht Rückenschmerzen wie die Sau. Und das sind ganz oft Patienten, die einfach dann auch den Osteopathen aufsuchen, weil da könnt ihr lange am Rücken rumrenken und drüber ziehen und was auch immer was machen. Das wird halt einfach nicht besser. Ja? Weil einfach das wird vielleicht mal 2 Tage besser. Das ist dann so typisch für eine symptomatische Behandlung. Ja, das ist 2 Tage besser und dann ist wieder genau gleich. Das ist das, was mich damals in der Physiotherapie angekotzt hat.
Ja.
Und da muss man dann wirklich auf die Suche gehen. Ne? Und die Osteopathie bietet da einfach einen tollen Ansatz, tolle Diagnoseprozesse letztendlich, um genau hinter solche Probleme zu kommen.
Deswegen sind wir ja auch bei...
Voll. Ja, ich hatte ja vor kurzem wieder so diesen Aha-Effekt, bin mit irgendwie Flankenschmerzen gekommen und was war es? Irgendeine Blockade im Sprunggelenk unten oder so, ne? Oder Kapsel oder war Fuß eigentlich.
Ja.
Zack, zack.
Ja, und da tut es aber
dann Abracadabra. Nee, überhaupt nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht.
Es ist sehr, sehr häufig, dass die Schmerzen wo komplett anders ihre Ursache haben. Ja. Und auch eine Sache, die mich halt wahnsinnig fasziniert eben am Organismus, das ist eine hochintelligente Maschine. Ja? Und ich finde es spannend, einfach den Weg zu sehen, wie organisiert er das? Ja? Mhm. Wie umgeht er dieses eine kleine Problem, was dir gar kein Problem macht? Ja? Und dann organisiert er das andersrum. Ja? Und dann hast du plötzlich Rückenschmerzen, zum Beispiel.
Ja?
Einfach um diese eine Läsion wegen mir im Fuß zu entlasten.
Ja, krass. Das ist wirklich abgedreht.
Hochintelligent. Und da auf die Suche zu gehen, da auf so den Detektiv zu spielen, finde ich hochspannend und fasziniert mich immer wieder. Und ich finde da immer Sachen, ist einfach geil.
Ich bereite gerade so eine Fortbildung nächste Woche vor. Da geht es um Kinästhetik. Also Kinästhetik ist so ein bisschen so die Lehre der Bewegungsempfindung. Ne? Und da auch nochmal so nachgelesen und gedacht, so eigentlich weiß ich das, aber nochmal gut, nochmal schwarz auf weiß zu sehen, was so Spannungen, auch Stressspannungen, Auswirkungen haben auf unsere Schmerzempfindungen. Ne?
Und, unglaublich.
Ja, und also was da alles im Körper passieren kann, wenn der Spannungszustand konstant hoch ist und wir nicht mehr in eine Entspannung reinkommen, also was dann passiert. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, man würde die ganze Zeit ein Gummiband spannen. Ja? Was passiert denn früher oder später mit dem Gummiband? Das fatzt. Ja, das geht gar nicht. Irgendwann ist ja der Spannungszustand vorbei.
Ja.
Und dann kann man ihn nicht mehr halten. Und da habe ich auch noch mal so gedacht, weil ich arbeite ja im Pflegebereich und wie wenig auch gerade so Pflegepersonal sich dann damit so auseinandersetzt, wenn sie gerade so auch viel mit Patienten, mit Bewohnenden arbeiten und wie viele Bewegungen sie auch durchführen müssen, die eigentlich nicht anatomisch okay sind. Ja, also so Körperhaltungen, Bewegungen und wie wenig, also wir achten immer dann auf das Gegenüber, auf den Klienten, aber nicht auf uns. Mhm. Und dann denke ich mir, kein Wunder, haben unsere Pflegekräfte alle irgendwie ab 50 aufwärts Rückenbeschwerden, sonstige Absolut. Beschwerden im Bewegungsapparat. Ja? Weil da einfach immer zu viel falsch behandelt wird. Und den würde ich natürlich wünschen, dann regelmäßig zu dir zu kommen, können sie sich nur leider eher nicht leisten, ja, das Pflegepersonal. Ja. da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass die da auch viel mehr Angebote dann hätten, so von einer vorbeugenden Seite, dass das automatisch so gehandhabt würde, ne? Dass man dann gleich auch für den Körper wieder so ein bisschen eine Entspannung bekommt. Ja, und nicht erst, wenn es dann soweit ist.
Ja, für die Krankenkassen ist es ja schon immer so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen, Prophylaxe etc. Genau. Das gibt es eigentlich gar nicht. Nee. Zumindest nicht für die Krankenkassen. Ja. Obwohl es sehr, sehr sinnvoll wäre, natürlich. Total. Es ist halt einfach in Deutschland, wie du vorhin ja schon erwähnt hattest, Malte, dass die Osteopathie ist kein gesetzlich geschützter Beruf. Mhm. Ja. Also den Osteopathen gibt es nicht. Das ist kein geregeltes Berufsbild. Ja. Es gibt den Heilpraktiker, der osteopathisch arbeitet. Den gibt es. Ja. Mhm. Ich würde mich niemals als Heilpraktiker identifizieren. Niemals. Mhm. Ja. Ich muss das sogar erwähnen, letztendlich, dass ich einer bin, dass ich darf. Ja. Aber
da hätte ich schon wieder Angst, wenn du zu mir sagst, ich bin Heilpraktiker, würde ich sagen, okay.
Ja, und das ist auch tatsächlich, das ist, die haben einen wahnsinnig schlechten Ruf. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum das einen schlechten Ruf hat, weil wenn man da halt jeden reinlässt, Hausfrau, die meint, jetzt mache ich noch die Heilpraktiker-Ausbildung und lege ein paar Tarotkarten oder sowas in die Richtung.
Oder bin dann Psychotherapeut auf einmal.
Genau. Oh ja, und behandle schwerste Depressionen oder sowas in die Richtung, ohne jegliche Qualifikation. Ja. Das ist traurig. Und die dürfen das. Ja. Das ist das Traurige. Ja. Ja. Auch ich darf Psychotherapie abrechnen. Ich habe keine Ahnung davon. Wirklich, ich habe das nicht gelernt. Ja? Klar hat man Gespräche und Zwischenmenschliches, das hat man irgendwann mal gelernt, aber das hat nichts mehr mit Psychotherapie zu tun. Nee. Ich dürfte das abrechnen. Überhaupt kein Problem. Und das ist halt wirklich traurig. Und da gehört wirklich auch was geändert. Mhm. Und vor allem einfach auch, also ich würde mir wünschen, dass einfach das vor allem für die Osteopathie auch ein Stück weit geregelt ist, weil, der Patient oder der Betroffene steht dann letztendlich vor einem Problem. Okay, wo gehe ich hin? Mhm. Bin ich da jetzt bei einem Scharlatan? Mhm. Hat er das gelernt? Hat er das nicht gelernt?
Weiß man nicht. Was sind so die Faktoren? Wie finde ich denn jetzt, wenn ich sage, ich brauche jetzt einen guten Osteopathen, Osteopathin? Auf welche Faktoren achte ich, wenn ich irgendwie auf die Suche gehe?
Also das Überwiegende meiner Patienten, die kommen über Empfehlungen. Mhm. Tatsächlich, wirklich Werbung muss ich tatsächlich nicht machen oder sowas in die Richtung. Das wird halt weiter, wie so ein Lauffeuer. Darauf kann man sich so ein bisschen stützen. Ja, wie sind deine Erfahrungen und so weiter? Einfach ein bisschen offen ansprechen. Mhm. Ja. Schmerzen sind ja auch oft einfach mal ein Thema, insbesondere unter Sportlern. Ja. Oh yeah. Und ich glaube, da werden sich wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen einfach angesprochen fühlen. Untereinander reden ist eine ganz tolle Sache. Mhm. Dann gibt es eben Möglichkeiten, es gibt Berufsverbände der Osteopathen. Ja, mhm. Darauf stützen sich auch so ein Stückchen weit die Krankenkassen bei der Erstattung, dass die einfach sagen, okay, derjenige muss halt eben in einem Berufsverband sein, damit wir das erstatten, weil die Berufsverbände, die nehmen dich eben nur auf, wenn du eine gewisse Anzahl an Osteopathiestunden abgeleistet hast. Und und dann gibt es eben noch so Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel einen akademischen Grad, Titel, Bachelor, Master oder sowas wie DO. Also das ist einfach ein Zeichen dafür, dass derjenige sich vielleicht auch einfach wissenschaftlich mit der Sache auseinandergesetzt hat und einfach eine Voraussetzung ist, dass er sich dann mit der Materie wirklich beschäftigt hat.
Ist das auch wertvoll, so wie du, dass man dann noch irgendwie so einen Hintergrund in Physiotherapie irgendwie hat oder ist es nicht zwingend notwendig, um guter Osteopath zu
werden? Grundsätzlich ist es so, es gibt halt mehrere Wege in die Osteopathie. Ja? Mhm. Mein Weg war eben über die Physiotherapie und dann das 5 Jahre Studium obendrauf. Aktuell studiere ich auch nochmal 1,5 Jahre. Es gibt aber auch einen anderen Weg. Man kann ohne medizinische Vorbildung, kann man eben in Vollzeit auch Osteopathie studieren. Das geht dann 4 Jahre für den Bachelor. Mhm. Wobei auch das nicht ganz einheitlich geregelt ist in Deutschland, leider. Ja? Mhm. Und dann eben nochmal 1,5 Jahre für den Master. Voraussetzung dafür ist aber dann am Ende auch, ja, derjenige muss dann halt Heilpraktiker werden. Ja,
ja, stark. Ohne, ja,
und das ist die Grundvoraussetzung. Und
die liebe deutsche Land.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen traurig, finde ich. Und ja, also grundlegend der Tipp, auf einfach auf Empfehlungen achten, ja. Ein Stückchen weit sich nicht nur mit Bewertungen beschäftigen im Internet, sondern eben vielleicht auch mal auf die Seite gehen, ja. Einfach mal gucken, okay, wie ist demjenigen sein oder derjenigen sein Lebenslauf und ist er vielleicht in Berufsverbänden, ist der, wo war der aktiv, hat er gewisse Titel oder sonst irgendwas, ja? Ich meine, Titel sagen leider auch nichts aus, aber es sind, das sind so Hinweise und am Ende ist natürlich dann auch noch eine persönliche Sache, ja, also es gibt Menschen, mit denen kann man vielleicht auch einfach nicht. Ja? Ja. Dann ist es vielleicht auch nichts. Das muss ja auch zwischenmenschlich passen. Ja? Und ja, und am Ende muss man hoffen, dass man beim Richtigen landet.
Eine Frage jetzt. Hast du bei dir in der Praxis mehr Menschen in Behandlung, die aufgrund vom Sport kommen? Oder Menschen, die eher einfach viel, viel, viel sitzen und deswegen zu Problemen irgendwie im Körper haben? Oder ist es eigentlich egal?
Also grundsätzlich ist es ein bunter Mix, den ich behandle, von 3 Wochen alte Säugling bis aktuell, ich glaube, 89 Jahre. Da ist alles dabei. Der überwiegende Teil tatsächlich sind eher nicht die Sportler, ja, weil die tun ja auch was für ihren Körper, wo er durchaus in der Lage ist, durchaus in der Lage ist, vielleicht auch einige Sachen wegzukompensieren. Meistens sind die auch ein Stückchen weit härter im Nehmen, sage ich jetzt mal, und da ist der
Leidensdruck, ja, der Weg, nicht genau, so
der,
hoch,
ne? Genau, der Leidensdruck ist einfach noch nicht hoch genug. Und es sind überwiegend tatsächlich Bürotäter, sage ich jetzt einfach mal. Was eine sehr häufige Patientengruppe sind, sind Frauen im Übergang zur Menopause. Tatsächlich. Ja, der Körper kommt da nicht so richtig mit den, ja, ich sage jetzt mal, schnell voranschreitenden Veränderungen im Körper klar. Ja, da muss ich neu einstellen, etc. Also, das ist ein sehr häufiger Konsultationsgrund. Und ja, aber man muss natürlich auch sagen, das sind verfälschte Statistiken, weil ja, tatsächlich, das ist eine Privatleistung am Ende. Das heißt, da kann leider, und das finde ich sehr traurig in Deutschland, das kann sich tatsächlich nicht jeder leisten, auch wenn die Krankenkassen da ein bisschen was dazu beschussen. Ja, das ist
40 Euro.
Ja, 40 Euro. Das langt halt, das langt halt tatsächlich hinten und vorne nicht. Das muss ja irgendwo auch. Ja, irgendwo müssen ja auch die 10 Jahre lernen, irgendwo einfach monetär sich niederschlagen. Und das kann man nicht für 40 Euro anbieten. Ja,
nee, die Krankenkassen zahlen einem ja 40 Euro.
Ja, ich also weiß. Deswegen.
Dreimal im Jahr, dass du im Endeffekt hast du eine Behandlung von den dreien dann bezahlt bekommen.
Genau.
Ne? So jetzt mal. Und, aber wenn man 10-mal kommen sollte oder möchte.
Das finde ich, genau, das finde ich ja tatsächlich traurig. Und das ist auch überhaupt nicht in meinem Sinne, dass es nur einem gewissen Teil der Menschen zur Verfügung steht, ja, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe schon oft auch umsonst behandelt, etc. Ja, also so ist es ja nicht. Aber da sollte auch was getan werden. Das ist einfach
ein Freundeskreis, oder? Wie ist denn das?
Oh, das ist auch eine geile Frage. Sven, also, ich habe hier ein bisschen Nacken.
Das kennen wir so ein bisschen, dass wir immer so konsultiert werden. So, ich habe da irgendwie, guck dir mal meine Krampfadern an und so. Ja, wie, was meinst du? Nee,
das habe ich nicht.
Nee, du hast keine, du hast schöne Waden. und dann wollen sie immer alle so eine umsonst Erstmeinung, ja, wo ich aber auch denke, hier, da ist die Praxis, geh dorthin. Ja,
klar.
Weil das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das bei dir dann auch
klar.
Oft missbraucht
also,
wird.
Also wenn man im Urlaub ist, sagt man am besten nicht, dass man Osteopath ist, sonst kriegt man keine Ruhe.
Pariser. Ja, sonst sitzt er auf dem Boot.
der hat es jetzt freiwillig angeboten.
Das
ist ein Unterschied.
Genau, der hat was gesehen, hat gesagt, klar, das löse ich in 2 Griffen, dann bin ich der Held. auf jeden Fall, klar, ist das ein Thema auch im Freundeskreis, aber ich helfe da auch gerne. Ja? Also ich, wie gesagt, ich liebe meinen Beruf, der begleitet mich überall hin. Ja? Und zum Glück brauche ich auch nur meine Hände. Ja? Und wenn ich auch sehe, okay, hey, das Ding ist für mich in einer Minute gemacht zum Teil, weil man da sonst was machen muss. Und es hilft dem wahnsinnig. Na klar, so what? Und Freunden helfe ich natürlich immer. Familie, Freundinnen, gibt's alles.
Ja.
Klar.
Nee, weil ich muss jetzt das schon ganz kurz erzählen, auch die meisten können schon gar nicht mehr hören. Berlin-Halbmarathon. Ne? Ich ja 6 Monate lang wegen dieser Schmerzen, die ich da in meinem Oberschenkel habe, Ischias, was weiß ich, nicht so wirklich fit. War ja dann auch schon letztes Jahr bei dir 1-2 Mal. Deswegen war es immer eine Weile gut, kam aber jedes Mal wieder. War dann noch dieses Mal jetzt kurz vor Berlin bei einem Bekannten oder bei einem Freund von mir, der Physiotherapeut ist, der Sascha Weininger. Kleines Shoutout an dich hier an dieser Stelle und vielen lieben Dank. Der mir auch noch mal so ganz klar aufgezeigt hat, du musst deine Oberschenkelmuskulatur besser trainieren. Die ist zu schwach für das, was du tust. Ja, also habe ich angefangen, Oberschenkelmuskulatur zu trainieren. Ich klemme mich jetzt immer unter unsere Treppe ein und dann sieht sehr interessant aus. Ich führe das nicht weiter aus. Und
teile
dann,
jetzt meine Story, bitte.
Und dann war ich Dienstag vor dem Halbmarathon bei dir. Du hast mich ja auch nochmal da super behandelt. Und danach hatte ich ja erstmal 2 Tage die allerschlimmsten Schmerzen, dass ich wirklich kurz davor war, zu dir in die Praxis zu stürmen und zu sagen, was hast du getan?
Ja, du, das habe ich aber angekündigt, dass das
ja
passiert
ich
wird.
Weiß, ich weiß. Deswegen bin ich auch nicht reingestürmt. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Und wirklich ab Freitag war das gut. Ja. Und ich bin Berlin nahezu schmerzfrei gelaufen, nicht komplett. Und ich habe mich auch selber noch so ein bisschen reguliert, weil ich einfach auch nicht übertreiben wollte. Aber es war nahezu schmerzfrei und heute ist wieder Freitag.
Heute ist Freitag.
Und ich habe immer noch keine Schmerzen.
Yes, das ist super.
Und ich denke jeden Abend an dich.
Hoffentlich hört meine Freundin nicht zu.
Nein,
das bleibt unter uns.
Nein, das bleibt auf jeden Fall unter uns, aber auch nur im therapeutischen Sinne, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, was hast du getan? Ja, so, ja. Ich verstehe ja gar nicht, was dann in deinem Kopf abgeht, wenn ich dir meine Beschwerden erzähle. Und dann sieht man zwar bei dir immer, dass jetzt voll das Rattern losgeht. Dann kommen noch irgendwie so 2-3 Fragen, so spezifische. Und dann legst du los.
Ja.
Und zu 99% würde ich sagen, Volltreffer.
Ja. Also natürlich teste ich dann auch noch. Ja. Man muss natürlich seine Hypothese auch ein Stückchen weit einfach festigen. Ja. Das, was man sich so ausgedacht hat, was da jetzt so vor sich gehen könnte. Die Tests hat man alle gelernt. Ja. Man muss einfach verstehen, wie der Körper arbeitet. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ist einfach hochinteressant, was er da treibt.
Also
und gerade insbesondere jetzt bei Läufern. Ja, also ihr seid ja tatsächlich auch nicht die ersten Läufer, die jetzt zu mir kommen.
Mhm. Ach komisch.
Ja, tatsächlich gibt es auch andere Läufer, die Beschwerden haben. Und ja, es ist häufig, gerade insbesondere bei Läufern, dass die Thematik, die man jetzt zum Beispiel im Bein spürt, etc., das ist meistens nicht das Bein. Mhm. Ja, das ist einfach eine Problematik, die aus meiner Erfahrung heraus im Becken entsteht. Ja, das ist eine Kreuzbeinfehlstellung durch organische Thematiken, durch...
Also meinst du auch, weil ich jetzt kurz vor der Menopause bin?
Das habe ich nicht gesagt.
Ich
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber no. Tatsächlich so Hüfte, Lenden, Beckenregion ist eigentlich so... Da finde ich die meisten Probleme, bei Läufern einfach ein Thema sind. Ja. Ja. Und auch da ist es oft eben so, ja, man spürt es zwar dann irgendwie in Richtung ISG oder sowas, aber ganz ehrlich, eine richtige ISG-Blockade wird keiner von euch haben.
Mhm.
Ja. Da könnt ihr nicht mehr laufen, ganz sicher nicht. Ja. Sondern das ist dann einfach die Selbstorganisation des Körpers einfach auf andere Läsionen, zum Beispiel bei einer Frau, weil, was weiß ich, die Blase einfach ein Problem macht. Mhm. Ja, und das Kreuzbein wird sich entsprechend so rumorganisieren, um genau diese Läsion zu schützen, vor weiterem Schaden zu bewahren. Ja.
Mhm.
Und das muss man halt rausfinden. Ja. Und insbesondere bei, ich glaube, wir haben jetzt hier einige Leistungssportler eher auch in der, die jetzt heute auch zuhören. Ja, und vor allem da ist es wirklich so, dass das Ding muss einfach zu 110% funktionieren.
Auf jeden Fall.
Wenn derjenige da auf 99% läuft, dann läuft der mit Schmerzen.
Mhm.
Ja? Und dann kommt er danach wieder. Das heißt, da muss man wirklich genau arbeiten und ja, wirklich spannend. Und das können auch teilweise wirklich Mini-Läsionen sein, die hier entscheidend sind. Ja,
ja.
Und die dann wirklich auch zu einer Leistungsminderung führen.
Mhm.
Ja? Die unteren 2 Lendenwirbel nicht richtig funktionieren, die nervliche Ansteuerung einfach auch der unteren Extremität nicht so dolle funktioniert, ja, dann war es das mit einer guten Zeit.
Mhm. War ja mein Sturz.
Ja.
Da hatte ich auch.
Da hast du Karaterrolle gemacht.
Die war
Zack! Das war richtig
cool. Aber da hatte ich wirklich so einen Moment, ich konnte das Bein im Training über einen Schotterweg gelaufen Richtung Berg. Ich konnte mein Bein nicht ansteuern. Das war wie auf einmal so butsch. Und es hat mich so hingehauen.
Wirklich so eine Judo-Rolle hat sie vor uns hingelegt.
Ja, aber ich wollte nicht aufs Gesicht fahren. Ja. Da bin ich ein bisschen eitel. Boah,
das war richtig knapp.
Stürzen muss man auch können.
Ja.
Also Knie und Ellenbogen war mir egal, aber Gesicht, nein.
Wir haben ja im Vorfeld zu dieser Folge mal unseren Instagram-Kanal befragt. Wollen wir mal in so ein paar Fragen reintauchen?
Ja, klar, gerne.
Da sind ein paar coole Dinge bei. Thema von der Sarah. Sind Ultra-Trails noch gesund für den Körper?
Also, Real Talk. Wahrscheinlich wollen, das will die Community wahrscheinlich auch nicht wissen.
Hau raus.
Also grundsätzlich, eigentlich ist jeder Leistungssport, der extrem betrieben wird, fernab von Gesundheit, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es kommt zu extremen Belastungen, für die der Körper gegebenenfalls einfach vielleicht nicht so ausgelegt ist. Es schürt natürlich einfach Abnutzungserscheinungen. Es sind große Belastungen da, die aber tatsächlich auch zu handeln sind. Ja? Ganz zu schweigen davon, wenn, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ja? Ich weiß auch, dass mein Turn definitiv nicht gesund ist. Ja? und der Schaden, den ich aber im Kopf haben würde, wenn ich das nicht machen könnte, ja, weil, also ich habe ja schon mal gesagt, Nervensystem und der Körper hängt auch zusammen. Wenn man dann verrückt im Kopf wird, das bringt einem auch nicht weiter. Ja. Von daher, ich finde, insbesondere im Leistungssport muss man da einfach abwägen. Ja. Gesund ist es nicht. Man muss sich um seinen Körper kümmern, tatsächlich, insbesondere wenn man das auf einem gewissen Leistungsniveau einfach betreibt. Und ja, da muss man vor allem auf seinen Körper hören. Ja. Mhm. Glücklicherweise haben in der Regel Sportler auch ein ganz gutes Körpergefühl. Ja. Es sei mal dahingestellt, ob man dann tatsächlich auch darauf hört. Ja. Da kenne ich auch einige Sportler, da nehme ich mich nicht raus.
Weil ich da eher so das Thema Ernährung auch ganz oft habe. Also, dass sie sich nicht gut ernähren.
Ja, klar. Ja, da fängt, wie gesagt, das ist das Organsystem, das muskuloskeletale System, das Nervensystem, es hängt einfach alles zusammen. Mhm. Und wenn man seinen Körper, ich sage jetzt einfach mal, wirklich malträtiert, dann muss man einfach damit rechnen, dass es einfach gewisse Abnutzungserscheinungen gibt, vielleicht. Ja? Ja. Auch das muss nicht unbedingt während der Phase sein, wo man das auch wirklich trainiert. Ja. Wenn man aber wirklich darauf Acht gibt, schaut, dass man notwendig, ich glaube, da gibt es nachher auch so ein paar Fragen, da gehe ich dann auch auf jeden Fall noch drauf ein, was man vielleicht auch einfach präventiv machen kann, dass eben, dass man den in Anführungszeichen Schaden vielleicht auch möglichst gering hält. Mhm. Dass man das auch ernst nimmt, weil das ist tatsächlich dann auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass man diesen Sport auch weiter betreiben kann.
Mhm. Ja? Absolut.
Und ich nehme mich da nicht aus. Ich muss auch auf mich achten. Ich weiß genau, ich bin theoretisch zu alt fürs Turnen. Ja? Und habe auch meine Wehwehchen, logischerweise. Ja? Da muss man sich drum kümmern. Mhm. Auch da bin ich nicht das beste Beispiel. Ja? Der Schuster und seine Leisten. Ja? Okay. Ich kümmere mich dummerweise immer erst um andere, bevor ich mich um mich kümmere. Aber ja, wie gesagt, sonderlich gesund ist nicht.
Okay. Das greift so ein bisschen auf, haben wir gerade angekratzt. Was würdest du sagen, so welche Kraftsportübung, welche Übung sollte man auf jeden Fall als Läufer, Läuferin irgendwie mit einplanen?
Also eine einzelne Übung, die alles heilt, gibt es nicht. Ja?
Plank.
Da gibt es Variationen davon, die sind vielleicht sinnvoll. Was auf jeden Fall sinnvoll ist als Läufer, ist, dass man eine hohe Relativkraft hat. Das heißt, viel Kraft auf wenig Gewicht. Ja? Mhm. Ist beim Turnen auch wichtig tatsächlich. Heißt Training mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Ja? Also auch der Läufer braucht eine gute Rumpfmuskulatur. Wir nennen das das innere Stabilisationssystem. Ja? Wir haben da einfach zwei Dinge. Wir haben einmal ein großes bewegendes System, also das sind die zwei riesigen Rückenstrecker zum Beispiel, die man sieht, die bewegen uns, ja, oder auch der Oberschenkelmuskel und so weiter und so fort. Das, was er die ganze Zeit bewegt, wie er vorwärts kommt, ja. Und dann gibt es aber eben auch kleine Muskeln, Multifidei heißen die, Rotatoris, da gibt es einfach kleine segmentale Muskeln, die einzelne Segmente überbrücken und die Wirbelsäule untereinander einfach stabilisieren. Mhm. Ja? Und die sind ganz enorm wichtig. Ne? Ja. Wie bekomme ich die? Ja, das sind vor allem rotatorisch und Stabilisatoren der Wirbelsäule. Die kriegt man vor allem dann, wenn man mit eigenem Körpergewicht arbeitet. Mhm. Ja? Heißt Klettern, super Sache. Ah. Ja? Calisthenics. Ja?
Was ist das?
Ja, einfach mit, das ist hier wenn du im Kraftpark draußen vielleicht mal siehst, ich glaube in Cannstatt gibt es ja auch was. Genau, gibt's, okay. Ja, es ist immer beliebter tatsächlich, genau. Einfach mit dem eigenen Körpergewicht.
So Bändern hast du manchmal auch
dabei. Genau, ja, okay. Bänder und Reckstangen und alles mögliche, so das Barren immer tatsächlich.
Ist das früher nicht Freeletics oder so?
Aber auch das tatsächlich, dann sind es tatsächlich aber auch Einzelübungen, insbesondere für das innere Stabilisationssystem. Du hast vorhin das Plank angesprochen, genau. Ja. Also, zum Teil Plank.
Nein, weil das wird immer so benannt, so als die Ganzkörper-Trainings.
Ja, grundsätzlich ist es nicht schlecht, aber jetzt vielleicht mal nur so zum Beispiel den stinknormalen Plank, ich meine, den kennt ja jeder, ja? Unterarmstütz und dann auf die Zehen und dann gib ihm. Ja, ja, aber das ist halt, sind die Rotatoren nicht aktiv. Genau. Ja? Also klar, die stabilisieren so grundlegend was, sobald ihr aber da ein Bein anhebt.
Dann so tippen quasi. Ne?
Ja, kann auch einfach statisch sein. Ah. Ja? Dann entsteht ein rotatorisches Drehmoment. Ja. Ja? Und wenn man einfach die Position bleibt die gleiche, ja. Ja? Man hat aber eben ein rotatorisches Drehmoment reingebracht und das wird eben von diesen kleinen Rotatoren ausgeglichen. Und da gibt es ganz viele Übungen, viele, die man einfach schon kennt, die man ganz leicht abwandeln kann, um einfach ein bisschen mehr...
Ich mache mal so ein kleines Handtuch unter den Fuß und dann ziehe ich den so nach vorne Richtung Ellenbogen. Das ist der Killer schlechthin. Also danach weißt du, was der getan hat.
Auch viel Bauchmuskulatur. Genau. Grundsätzlich braucht man als Läufer natürlich auch viel Bauchmuskulatur, um sich da einzustabilisieren. Ganz zu schweigen natürlich von der Oberschenkelmuskulatur. Aber die wird sich einfach sportartspezifisch, wird sie sich auch auftrainieren. Mhm. Ja. Aber auf einer Basis von einer guten Rumpfmuskulatur kann man da eigentlich alles machen.
Aber wäre es dann zum Beispiel irgendwie sinnvoll, ist irgendwie so Leg Day, also auch wirklich dann mit Gewicht auf die Oberschenkel drauf, die irgendwie nochmal gezielter aufbauen und das auch da wieder irgendwie eher eigenes Körpergewicht, Ausfallschritte aus dem Stand und so Themen?
Also ich denke, dass es besser ist, tatsächlich das mit dem eigenen Körpergewicht zu machen. Ne? Also da gibt es intensiv genug Übungen. Alles, was an Fremdgewichten drauf geht, ja, das ist auch einfach realitätsfern von dem, wie er normalerweise läuft. Und das baut halt einfach auch Muskelmasse auf, die ihr auch durch die Gegend schleppen müsst. Ja. Ja, und die ihr auch mit Blut versorgen müsst. Mhm. Und das belastet das Herz-Kreislauf-System und ich glaube, ihr braucht jeden Millimeter Blut, soweit ich weiß. Ne?
In der Lunge.
Ja, vor allem überleg mal, wenn du dich irgendwo mit dem Klimmzug hochziehen musst, dann merkst du erstmal, wie schwer du eigentlich bist. Ne? Also was für ein Gewicht du dann auch hast, mit dem du arbeiten kannst.
Nächste Frage, die knüpft da auch so ein bisschen an, geht so Richtung Mobility. Aber das ist ja, eigentlich haben wir das ja schon beantwortet, aber der Max fragt, ob es eine Übung gibt oder so die Mobility-Übung für Läufer.
Also grundsätzlich, ich weiß nicht, was derjenige unter Mobility versteht. Ja? Also grundsätzlich ist Mobilität beim Laufen jetzt nicht der wesentliche Punkt. Ja. Was allerdings schon wichtig ist, ist, dass einfach auch, ja, gerade das Thema Stretching, das ist natürlich irgendwo eine Mobility-Übung.
Okay, Stretching steht hier nämlich auch drauf, ja oder nein, weil da scheiden sich auch die Geister.
Genau, da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Ich weiß, dass sich da die Geister scheiden, tatsächlich auch in der Forschung.
Okay.
Und ja, Mobility-Übung, es gibt keine einzelne Übung, definitiv nicht. Ja. Man sollte tatsächlich, was Dehnen angeht, sollte man mehrere Muskelgruppen einfach dehnen. Ich nenne jetzt mal einfach ein paar wichtige. Ja. Das sind in diesem Fall einfach der Hüftbeuger, der hier sehr wichtig ist. Dann sind wir bei der Gesäßmuskulatur, Oberschenkel, Vorder- und Rückseite und Wade. So einfach mal, um ein paar zu nennen. Ja.
Ich sage nur Yoga.
Ja, das wäre jetzt
Yoga Frage ist übrigens nicht verkehrt. Also grundsätzlich mal, ich weiß nicht, ob das für jeden was ist. Ja, das ist für manche vielleicht auch zu langweilig. Gerade so eine Kombination aus Yoga und Pilates. Ja. Ah, super. Ja, da habt ihr Mobility und ihr habt gleich noch dieses Powerhouse. Ja, das ist dieses Core. Ja, also das sind eben diese kleinen Muskeln, die ich vorhin erwähnt habe, gemeinsam mit dem schrägen Bauchmuskel, also dem transversen Bauchmuskel und eben der Beckenbodenmuskulatur. Und wenn ihr das habt, dann seid ihr durch. Ist halt nicht für jeden was, tatsächlich.
Und darf halt nur noch kein Fett drauf liegen, weil dann sieht es auch echt geil aus.
Scheiße. Ja gut, aber ich glaube, mit Fett habt ihr Läufer in der Regel nicht so ein Thema.
In der Regel. Okay.
Also ich habe ganz viel Bauchmuskeln.
Ich habe ganz viel Bauchmuskeln.
Sieht doch keiner.
Herrlich. Wir haben hier noch eine Frage. Wie mindful ist es, mit Schmerzen Sport zu machen? Wann lohnt es sich auch mal auf den Schmerz zu gehen oder lohnt es sich überhaupt auf den Schmerz zu gehen?
Okay. Tatsächlich ist das eine Frage, die werde ich auch oft, häufig in der Praxis gefragt. Ja? So eine Pauschale ist natürlich immer schwierig, ja. ohne irgendwie die Problematik zu kennen, aber wir haben einen Warnhinweis. Schmerz ist grundsätzlich ein Warnhinweis. Mhm. Ja? Es gibt Schmerzen, die man, ich sage jetzt mal, nicht ignorieren, sondern einfach nur wahrnehmen kann. Ja? Mhm. Und es gibt welche, die sollte man definitiv nicht ignorieren. Ein Beispiel dafür ist ein epikritischen Schmerz. Ja? Das ist ein sehr heller, scharfer, stechender Schmerz, in der Regel, den man zum Beispiel mit dem Finger zeigen kann. Mhm. Ja? Das ist was, das ist wirklich ein Warnhinweis, da solltet ihr wirklich nicht drauf trainieren. Mhm. Das geht auf jeden Fall schief, da packt ihr euch eine Läsion rein und eine Woche später landet ihr irgendwo beim Osteopathen zum Beispiel. Ja. Ja? Also das würde ich tatsächlich nicht ignorieren.
Unfallchirurgen.
Oder eben da, genau. Mhm. Ja? Also da macht ihr wirklich einen Schaden, den sollte man nicht ignorieren. Mhm. Ja? Hell, scharf, stechend. Mhm. Nein. Ja? Also gerade insbesondere so Hüftthemen, ja, ich glaube, da gibt es auch noch eine Frage. Ja. So ein klassischer heller, scharfer, stechender Schmerz ist einfach in der Leiste mit einem Finger zu zeigen und kann reproduziert werden, immer bei einer Bewegung. Nicht gut. Bestimmt ein funktionelles Problem. Wenn ihr da drauf trainiert, wird erstens euer Körper irgendwann eine Umgehungsstrategie fahren. Mhm. Ja, und dann werden einfach Zonen belastet, die sind dafür wirklich nicht ausgelegt. Insbesondere nicht, wenn ihr da Vollgas drauf geht. Ja. Ja, und die nehmen dann tatsächlich auch wirklich einen Schaden. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich wieder so Schmerzen, ich meine, jeder Läufer kennt das, denke ich mal, die sind eher so mit der, also Gestik ist ja eine ganz wichtige Sache, ja? Also das sehe ich am Patienten schon, was für Beschwerden die haben, ja? Die zeigen mir die Schmerzen mit der Handfläche oder sonst irgendwas, streichen drüber, da weiß ich schon, okay, das ist schon mal nicht unbedingt das Gelenk. Ja? Ein Gelenk zum Beispiel, das zeigt man immer mit dem Finger.
Ne? Ja, das
ist, das ist schon Kapselschmerz. Ja? Und dann gibt es eben auch dumpfe Schmerzen, ja? die man so ein bisschen differenzieren müsste. Ja? Es gibt eben eine Akutphase, ja, insbesondere wo man wirklich eher mit Ruhe rangehen sollte. Ja? Das sind Beschwerden, die wirklich akut kommen, ja? Die sehr stark sind, ja? Die oft auch eine Wärme produzieren, eine Schwellung haben. Mhm. Ja? Das ist so ein Zeichen für Aktivität. Ja? Und dann gibt es eben auch Beschwerden, die sind eher chronifiziert. Ja? Chronifizierung heißt eigentlich nichts anderes, wie dass die neurologische und vaskuläre Aktivität einfach runtergefahren ist. Ja? Und da braucht so ein Gewebe tatsächlich oft auch einfach Stoffwechsel. Mhm. Ja? Das braucht Bewegung. Ja?
Wie mein Fuß.
Zum Beispiel. Ja? Und es gibt einfach gewisse Stellen am Körper, die sind vielleicht nicht so ganz so toll durchblutet. Die da ein bisschen prädestiniert dafür sind. Jeder Läufer kennt es, ja? Irgendwo Runner's Knee und Achillessehne und Plantarfaszie und alles mögliche, was es da gibt. Ja? Einfach prädestinierte Stellen für Beschwerden und da ist es oft dann sinnvoll, auch wirklich drauf zu gehen. Ja? Mhm. Man kann das durchaus dann belasten.
Ne? Ich denke auch, ich meine, wenn man sich so ein bisschen kennt, dann weiß man ja auch, was habe ich jetzt gerade für Schmerz. Und ich habe zum Beispiel auch 2019 hatte ich Schmerzen immer im Fußrücken. Die waren aber nicht schlimm und die waren so, als wäre mir was draufgefallen auf den Fußrücken, aber es war mir ja nichts draufgefallen. Ja? Deswegen dachte ich, so hat sich so angefühlt, wie wenn man die Schuhe zu fest bindet. Mhm. Das war nicht schlimm, das war okay, das war zwar da, aber es hat mich nicht weiter gestört. Wettkampf, Kilometer 8, dieser fiese, helle, beißende Schmerz. Ja? Und ab dem Moment wusste ich, okay, jetzt ist das Momentum eingetreten, jetzt ist es nicht mehr gut, jetzt ist doch was
jetzt passiert. Jetzt hast du was.
Jetzt habe ich einen Ermüdungsbruch.
Ja, Classic.
Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich einfach schon vorher reduzieren müssen. Die Erfahrung habe ich gebraucht. Mhm. Aber da, also diese Unterscheidung von Schmerz und Schmerz, die ist ja riesig.
Ja, natürlich. Man muss tatsächlich sagen, es ist nicht ganz so einfach, das als Laie einfach zu unterscheiden, aber da appelliere ich einfach wirklich auf euer Körpergefühl. Ja. Ja. Als Sportler habt ihr ein tolles Körpergefühl in der Regel. Ja. Ja. Und einfach so ein bisschen auch nach dem Gefühl gehen. Hört mal in euch rein, was sagt euch euer Herz, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Was sagt euch eure Vernunft und nicht, was sagt euch euer Ehrgeiz?
Ja. Na, ich sage mal, was würde ich meiner Freundin gerade raten?
Ja, genau. Ja.
Weil da rate ich meistens die guten Sachen.
Ja, das ist doch toll.
Frag gleich mal Verena.
Ja, genau. Und ja, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Okay, kriege ich so einen Schmerz zum Beispiel mit den Klassikern. Wärme, also mit den wirklich einfachsten Mitteln. Kriege ich den weg, wird der besser dadurch? Ja. dann ist vielleicht einfach nur eine Überlastung, dann ist es vielleicht auch gut, dass der durchblutet wird. Ja, auch sowas. Ja. Wenn ich einen Schmerz immer der gleiche, dann steckt da meist ein funktionelles Problem dahinter. Und dann ist es vielleicht auch einfach sinnvoll, einfach jemanden zu konsultieren, der danach guckt, der sich da auskennt und der ihm dann auch genauer sagen kann,
der einen ernst nimmt.
Der einen auch ernst.
Oh yeah. Das finde ich ist auch nochmal diese.
Ja. Also,
ich habe jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, klar, man geht zum Arzt, sagt, ja, ich habe da so Schmerzen und so. Ja, was ist denn, wann kommt das ja immer, wenn ich dann irgendwie 20 Kilometer gelaufen
dann
bin, dann geht es nicht weiter. Dann gucken die einen an, so, ja, ist auch ein an der Kaschemme irgendwie. Ja, dann lauf halt keine 20 Kilometer. Ne?
Ja,
so.
Genau.
Und dann ist das Problem ja weg.
Ja, das
und dann geht
ich.
Aber mein Problem erst los.
Ja,
den Kopf haben wir ja vorhin schon angesprochen.
Genau.
Ne? Ja, tatsächlich, das gibt's wirklich häufig.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, da hilft es mir tatsächlich selber auch so, ich sage jetzt mal, ein ehrgeiziger Sportler zu sein. Man muss natürlich auch einfach das Privatleben, das Gegenüber einfach schätzen. Ja? Wenn das ihm das Wichtigste ist, dass der laufen kann, damit der funktioniert, dann tu alles, dass der auch weiter laufen kann.
Ja, dann, damit der funktioniert, damit der Kopf
und
auch
nicht,
funktioniert.
Genau, wenn es mal nicht anders geht, ja, wirklich, wo man sagt, das ist wirklich immer meine letzte Karte, die ich ziehe, wo ich sagen muss, das tut mir leid, aber du musst jetzt wirklich mal, das Gewebe braucht jetzt Pause.
Ja.
Ja? Und davor tut man natürlich erstmal alles, um das trotz Belastung irgendwie trotzdem hinzukriegen. Ja, und das kriegt man oft genug hin.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, also das hilft keinem, wenn man irgendein Hobby aufgeben muss, nur weil man irgendwo jetzt mal einen Schmerz hat, obwohl es da eigentlich eine Lösung für gibt.
Nee,
ja,
genau.
Das wäre natürlich schade.
Und das, finde ich, ist dann das Mindfulle daran.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja ab und zu mal auch
Mindfulle ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff.
Ja.
Verantwortungsvoll mit seinem Körper umgehen. Das ist schon mal gut.
Ja, aber oft bin ich ja auch ein Kandidat, ne? Dann will man das vielleicht auch nicht so wahrhaben und dann doktert man ja trotzdem irgendwie drauf rum. Aber in sich reinhören und dann nochmal so die Vernunft vielleicht walten lassen, nicht den Ehrgeiz, das finde ich auch einen geilen Tipp.
Und meistens kennt man ja die Lösung, ne? Also meistens
weiß
man ja, wohin es geht, wohin die Reise führt.
Die letzte Frage haben wir gerade schon kurz angetriggert. Ich habe, seitdem ich mehr laufe, Hüftschmerzen. Das ist ja auch, glaube ich, Hüfte ist ja auch einfach, haben wir ja schon, glaube ich, gut besprochen, Klassiker. Ich greife jetzt mal vor, mein Tipp wäre, wie auch mal Schuhwerk kontrollieren, habe ich gute Laufschuhe, passen die? Oft sehe ich Leute, die dann irgendwie eine Stabilitätsstütze drin haben, finde ich in 95% der Fällen völlig fehl am Platz. Irgendwie bei gesunden, schlanken Menschen ohne Fehlstellung irgendwie Stabi-Schuhe, also da Schuhe checken, Laufstil prüfen. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Dehnen. Vielleicht nur Hüfte irgendwie kräftigen, dehnen, gucken, ob da alles irgendwie offen, frei, frisch.
Ja klar, also es sind natürlich die Möglichkeiten, die man jetzt auch selber macht, sind ein Stückchen weit einfach limitiert. Aber ja, Schuhwerk checken, ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber auch, ich frage meine Patienten immer, was verstehen die unter Hüfte?
Ja,
weil das wird einfach mal
auch grundsätzlich,
ist genau, ist es Leiste, dann sind wir tatsächlich tendenziell eher im Hüfgelenk.
Okay,
ja, oder
dann
einfach auch. Oder ist es einfach Hüfte und dann wird er auf das Gesäß gezeigt oder sowas in die Richtung. Ja? Oder noch ein Stückchen höher, dann sind wir im Rücken. Definitiv mal schauen, wie geht es im Rücken? Ja? Also wirklich, ich sage es immer gern, auch Hüfte, ja? Also untere Lendenwirbelsäule, Becken, wie geht es denn organisch? Ist da vielleicht irgendwas ist? Ja? Gibt es seit neuestem irgendwie Menstruationsstörungen, wenn es jetzt eine Frau war? Ich weiß es jetzt gar nicht, war eine Frau.
Ja.
Einfach da mal gucken, okay, hat sich vielleicht in meinem Menstruationszyklus irgendwas geändert? Habe ich andere Stuhlgewohnheiten? Verändert sich meine Blasentätigkeit? Gerade das sind auch so Sachen, da muss man ein bisschen in sich reinhören. Ne? Die können vielleicht Hinweise geben. Ja. Da wird es dann natürlich schwierig, da selber was zu machen.
Ne?
Wenn es notwendig ist, es natürlich auch abklären lassen.
Ja, und vor allem muss man erstmal verstehen, genau diese Veränderungen auch in Verbindung zu bringen mit der Hüfte dann zum Beispiel.
Das ist,
also,
deswegen machen wir ja auch so einen Podcast. Deswegen habt ihr mich ja auch eingeladen, dass man vielleicht einfach auch Hinweise gibt, dass es sowas gibt.
Ja. Ja.
Und das nicht zu selten. Ne?
Ja.
Also gerade die Beckenthematiken, 80% kommen da aus dem kleinen Becken, also Beckenorgane.
Und haben Schwangerschaften da auch oft eine Rolle noch? Oder
Schwangerschaften
ist das egal?
Spielen natürlich auch eine riesige Rolle. Ja. Vielleicht kann ja alles Mögliche sein. Kann von Schwangerschaft sein, die man noch nicht mal weiß. Ne? Über Ja, ne, einfach hormonell bedingte Änderung der Bandstabilität, damit organisiert sich das Becken komplett neu, ja. Und auch die Organe müssen sich ein Stückchen weit einfach neu organisieren, damit ändert sich die ganze Beckenstatik und damit auch dein Laufstil und alles Mögliche. Ja? Von daher, ja, was macht man mit solchen Schmerzen? Ja, auch da wieder, ja, vielleicht nicht beim ersten Zimperlein direkt zum Osteopathen rennen. Oft kann man das auch einfach selber lösen. Ja. Sollte aber nach eben diesen Grunddingen wie Dehnen, wie einfach mal den unteren Rücken gucken, wenn sie Rückenschmerzen haben, ja klar, muss man vielleicht auch mal nach dem Rücken gucken, ob es dann vielleicht deine Hüfte auch besser wird, zum Beispiel.
Ja. Ja.
Wärme, Dehnen, vielleicht auch mal Ruhe. Ja. Kann auch mal sein, wenn sie mehr gelaufen ist, und plötzlich treten Schmerzen auf. Vielleicht ist es auch einfach eine Überlastung.
Oder vielleicht auch zu schnell gesteigert. Ne? Das ist ja auch immer so dieses sehr ambitioniert ins Laufen gehen. Und dann ist ja so der Klassiker, bam, oder zu früh Tempo reingenommen.
Genau. Ja, das denke ich auch bei vielen immer so ein Stück weit, weil, also beobachte ich auch, ich finde ja auch gerade so Instagram Fluch und Segen, was das betrifft. Weil einerseits gibt es nichts, was einen mehr motivieren könnte und pushen könnte, als eben andere Menschen, die dann mit dir in dieser Laufbubble zum Beispiel auch drin sind. Ich behaupte bis heute, ohne Instagram wäre ich im Leben keinen Marathon gelaufen. Ja,
okay,
bin gar nicht auf die Idee gekommen.
Dass Shoutout ich das an Mark könnte, Zuckerberg.
Aber wirklich. Aber auch das Einzige, bitte. Aber es ist auch, es kann auch Druck machen, ne? Weil man dann ständig das Gefühl hat, oh Gott, die machen so viel und die sind ständig beschäftigt und die machen noch Kraft und jetzt sind die wieder laufen, jetzt gehen die noch Fahrrad fahren und schwimmen und wieder laufen und ich, ja, so.
Und es ist immer nur die Sunnyside.
Es ist immer nur
die Sunnyside. Ja, genau. Ich habe echt mal überlegt, ob ich über meine scheiß Plantarfaszie mal anfange zu posten, wie es mir auf den Sack geht, dass ich nicht laufen kann. Das ist
Und ich Überlauf-ABC mit voller Blase. Ja, geht auch gar nicht.
Geht Donnerstag, alles klar.
Ja, klar.
Nein, aber das ist, glaube ich, so, das kann einen dann auch stressen. Ja. Und man fängt dann, ich auch mal sagen, ein Körper, der jetzt 30 Jahre lang nicht gelaufen ist, dem muss man auch Zeit geben, dann erstmal so dahin
zu kommen. Ja, aber auch gesamt, wenn du irgendwie gesamt einfach anfängst zu laufen, ist ja auch ganz häufig, was ich als Trainer sehe, wirklich so der Klassiker. Die fangen an zu laufen, Herz-Kreislauf-System ist natürlich das Allerschnellste, was adaptiert. Mhm. Der Körper ist ja nicht dumm, die Bewegungen werden einfacher und man denkt so, läuft bei mir. Und dann in den meisten Fällen kommt Geschwindigkeit dazu.
Ja.
Aber Geschwindigkeit zerstört ja einfach alles. Weil ich glaube, Bänder sehen Knochen dreimal so lang wie Herz-Kreislauf in der Adaption.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich in dem Gewebe. Ja. Muskel adaptiert relativ schnell, super durchblutet, hat eine super Proteinbiosynthese-Aktivität. Und so eine Sehne zum Beispiel, die kommt da nicht so schnell hinterher. Ja, also die braucht ein bisschen. Das ist Kollagengewebe überwiegend und das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis das die Gewalt dieses Muskels einfach auch auffangen kann.
Ja, eben.
Also in meinem Alter baut man ja Kollagengewebe wieder ab.
Deswegen habe ich mir jetzt Kollagen geholt, alles rein.
Ja, immer rein
damit. Jetzt weiß ich, wo meine Beschwerden herkommen.
Viel hilft viel.
Ja, nee, also Stichwort Trainingssteuerung.
Ja,
ja klar. Also, und auch da wieder appellieren. Ja, so ein Stückchen weit, hör auf deinen Körper. Ja, mindful. Ja, das ist super Begrifflichkeiten hier heute. Und ja, vielleicht ein bisschen den Ehrgeiz zurückschrauben. Ja. Mhm. Vielleicht ist es einfach nur eine Überlastung. Vielleicht ist es auch ein Problem. Ja. Dann muss man danach gucken. Meistens gibt es eine Lösung dafür.
Mhm.
Ja. Also eigentlich gibt es immer eine Lösung dafür. Oft findet man sie aber auch selber. Ja. Und genau, bevor jetzt irgendwie zehntausende Läufer jetzt morgen bei mir in der Praxis einrennen oder
das
sowas
ist
in die
zu
Richtung.
Befürchten. Also Sven, ich weiß nicht, ob wir dich nachher hier noch dir deine Kontaktdaten hier noch durchgeben sollen.
Auf jeden Fall.
Weiß nicht, dürfen wir das sagen bei der Eberhardstraße? Oder
nein, das finden die Leute selbst heraus.
Finden die selbst raus. Ja, du bist ausgebucht.
Sven,
so
Osteopathie,
oder so.
Stuttgart. Das ist,
wir packen das in die Shownotes.
Kein Mensch kann meinen Nachnamen schreiben. Von daher,
nein, aber du bist ausgebucht.
Ich
egal, ob da morgen 1000 stehen oder nicht, sie werden keinen Termin bekommen.
Aber das ist vielleicht, das ist schön fürs Ego, wenn sich eine Schlange bildet vor der Praxis. Das habe ich tatsächlich auch.
Das passiert.
Die Ausländerbehörde.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist in Stuttgart nur die Ausländerbehörde.
Nicht direkt daneben.
Nicht direkt daneben, ja, das könnte man verwechseln dann.
Stark. Bevor wir jetzt den Sack zumachen, Sven, ich habe hier noch ein Thema auf meiner Liste stehen, zwar Verletzungen. Wie gehst du damit um und wie holst du dich aus so einem Tief raus? Du hast ja auch gesagt, du bist nicht, dein Körper ist nicht mehr der Jüngste und morgen geht es auf den Wettkampf. Wie gehst du mit Verletzungen um?
Okay, glücklicherweise so die letzte wirklich schlimme Verletzung hatte ich, wenn ich das noch weiß, ich glaube, das war 2010.
Ach,
da habe ich mir den Ellbogen ausgekugelt. Würde ich nicht empfehlen. Macht keinen Spaß. Das
klingt auch wirklich scheußlich.
Ja, das ist wirklich...
Beim Kunstturnen?
Ja, ja, das war im Finale, letztes Gerät, Wreck, Doppelsalto Abgang gemacht und dann aber habe einen Fehler gemacht, einfach weil ich keine Power mehr hatte. Bin ich erstmal mit dem Schienbein auf die Reckstange geknallt und dann unten ist der Ellbogen halt raus. Nicht so schlimm, wirklich knöchern, nichts passiert. Mhm. Also das ist eigentlich ein Wunder tatsächlich.
Bist du selber wieder reingehüpft? Oder?
Nein, das muss man unter Narkose, muss man das reinmachen. Das ist, also ich bin von dem Schmerz schier ohnmächtig geworden. Also ich weiß auch nur noch wenig von, weil das tut echt weh. Ja. Ich meine, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich mal die Schulter ausgekugelt hat.
Nee.
Das ist schon nicht schön.
Nee.
Aber Ellbogen, der Kapselbandapparat ist einfach nochmal ein Stückchen fester. Das ist, nein, will ich nicht nochmal haben. Okay. Ja, also von daher, wie gehe ich damit um? Gerade mit zum Beispiel so einer Verletzung, das limitiert sich selber. Ganz ehrlich, ja, also da geht einfach nichts. Ja. Man muss dem Körper wirklich Ruhe geben. Es gibt Heilungsprozesse, die sind eigentlich so mehr oder weniger bei jedem gleich. Ja. Das fängt an mit einer Entzündungsphase. Die ersten 5 Tage ist einfach eine Entzündungsphase. Leute, trainiert da nicht rein. Mhm. Das ist Mist. Da macht es auf jeden Fall schlimmer.
Ja gut, weil die Durchblutung das ja dann gerade noch anregt.
Das ist genau das, wo ich gesagt habe, der ist aktiv. Das ist da, da habt ihr eine Schwellung, da habt ihr eine Wärme, da habt ihr wirklich auch Schmerzen. Mhm. Ja? Und da sollte der Kopf nicht irgendwie ausgeschaltet werden oder drüber laufen. Das ist vielleicht nicht so eine tolle Idee.
Ja.
Und gerade nach so einer Phase kommt es eben dazu, dass sich der Körper ein Stückchen weit einfach reorganisiert. Ja, es gibt einen Heilungsprozess, es bilden sich erste Fasern, ja, die sind nicht sonderlich gut belastbar.
Hm.
Ja, vor allem nicht auf Zug. Das mögen die gar nicht. Ja, die müssen sich erstmal wieder finden, wenn irgendwo was gerissen oder... und dann baut sich das langsam um. Das geht so ab der 3. Woche, geht es los, so ab dem 21. Tag, dass sich einfach ein bisschen festere Fasern schon bilden, aber auch die sind auf Zug nicht sonderlich gut belastbar.
Mhm.
Ja? Und so ab Pipapo, 60. Tag.
Boah.
Ja? Da sind wir wirklich schon mal erstmals in einem Bereich, wo sich erste stabile Fasern, aber wirklich gut belastbare Fasern einfach bilden. Ja? Das heißt aber noch lange nicht, dass man da jetzt den Dreisprung raushauen sollte. Ja?
Mhm.
Da seid ihr dann direkt wieder zurückkatapultiert in die erste Phase.
Mhm.
Ja? Also so ein 300 bis 500 Tage geht so ein Heilungsprozess. Lange vorher merkt ihr schon nichts davon, tatsächlich. Ja? Mhm. Aber so ein Heilungsprozess, der dauert.
Krass.
Ja? Insbesondere bei Verletzungen. Das war jetzt ein Beispiel zum Beispiel von einer Bandruptur oder Muskel oder sonst irgendwas. Mhm. Euer Körper arbeitet da. Ja? Und das sollte man ein bisschen respektieren. Und gerade am Anfang kühlen. Ja? Also da gibt es ja die klassischen Regeln, kühlen, hochlegen, Pechregel, kennt jeder, glaube ich.
Pause, Eis, Kompression, hochlegen.
Genau, und Eis ist vielleicht auch schon mal, da wird mich sonst meine Mutter direkt mal rügen, Eis ist schon mal falsch. Ja? Weil es viel zu kalt, da kommt es tatsächlich zu einem Lymphspasmus und es kann sein, dass da eben einfach der Abfluss einfach behindert wird.
Mhm.
Ja? Wenn ihr, die Klassiker sind ja diese Gelpads, die gehören einfach nicht in die Gefriertruhe.
Kühlschrank.
Ja?
Einfach, ne?
Kühlschrank, genau. Fertig. Ja? Und ich habe auch genug Patienten, die sich
verbrennen
mit so einem Eisding, drauf eingeschlafen oder sowas. Klassiker.
Mhm.
Ups, das ging fast schief. Also von daher auch da mit Verletzungen vernünftig umgehen. Ich glaube, auch da hört auf euren Körper. Es gibt halt mehr oder weniger schlimme Verletzungen und es gibt halt wirklich schlimme, also die muss man wirklich ernst nehmen, sonst habt ihr da wirklich dauerhaften Schaden. Mhm. Und wenn nicht in dem Bein oder Knie, dann woanders. Ja? Also da muss man dann schon drauf achten. Man kann schon auch sich Hilfe suchen, ja. Ob es jetzt die Physiotherapie ist, ob es die Osteopathie ist, ob es erstmal eine Lymphdrainage ist, manuelle Therapie. Da gibt es einfach ein paar Fachrichtungen, die euch da helfen können. Natürlich auch entsprechend den Arzt konsultieren. Ja, sinnvoll dann damit umgehen. Und das tue ich tatsächlich auch. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Beispiel meiner Fußverletzungen, ne, die ich wirklich, das ging über einen Zeitraum von 17 waren. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, welches Bein wie viel. Das ging über 4 Jahre lang, ja, und das hat mich dermaßen angekäst. Ja. Mein Vater hatte tatsächlich damals auch ein Stückchen weit das Problem und deswegen auch damals mit dem Turnen aufgehört.
Mhm.
Wer weiß, schon wieder Genetik.
Mhm.
Keine Ahnung, ja, auf jeden Fall wollte ich eine Lösung dafür haben und ich habe dafür gekämpft. Ich habe meinen Fuß stabil gemacht, ohne Ende. Ja.
Mhm.
Der hat so ein bisschen seinen Knacks weg, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann aber Wettkämpfe tun. Ja, das ist super, es klappt. Ich habe den wirklich stabilisiert. Ich habe mich um mein Problem gekümmert, intensivst.
Mhm.
proprozeptiv trainiert, habe geguckt, dass alle umliegenden Muskeln gut passen, habe geguckt, dass meine Rumpfmuskelstabilität ausreichend ist, habe an meiner Technik gefeilt, dass sowas einfach nicht nochmal passiert. Ja? Und einfach ein bisschen präventiv dagegen vorgehen und dann funktioniert das schon und dann kann man sehr, sehr lange Spaß an seinem Sport haben und es auch bis so Alter durchziehen.
Ja, hatten wir gestern das beste Beispiel, jetzt hier noch zum Schluss.
Oh yeah.
Klaus und Helga, er 70, sie 80 und beide noch sowas von fit.
Spartenleiter Leichtathletik im SG Stern.
Ja.
Mit seiner Super. Frau. Unsere
große Inspiration.
Wahnsinn.
Super. Ja. Finde ich immer beeindruckend sowas.
Wenn ich mit 80 bin wie Helga, dann habe ich alles Kakao. Richtig gemacht.
Ja.
Bei sowas ist
das. Da sieht sie auch noch super gut aus.
Ja.
Das ist unfassbar.
Hat Helga, coole Nebeneffekte auf jeden Fall.
In diesem Sinne,
hui.
Deckel drauf.
Ja.
Zack, zack.
Heute gibt es keine Fragen.
Nein, wir haben so viele Fragen gehabt.
Genau, wir machen keine weiteren Fragen.
No, keine weiteren Fragen.
Ein ganz herzliches Dankeschön.
Yes, Sven, das war mega.
Danke
auch.
War
super spannend. Ich habe jetzt nochmal ganz viel für mich auch mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen nehmt auch ganz viel für euch mit.
Ja.
Und wenn nicht, geht zu Sven.
In diesem Sinne, auf Wiederhören. Wir hören uns in Folge 24.
Mit
Yeah. In diesem Sinne.
Ich verrate gleich, wenn ihr einladet.
Geil, ich freue mich.